In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er öffnete seinen Mund, er lehrte sie und sprach: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig die verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Kinder Gottes sein, ihm ähnlich. Und dann die Seligpreisungen. Ach, wer kann das? Wer will das? Wir hören das und dann geht's zur Tagesordnung über. Was ändert das an unserem Leben und Zusammenleben? Auch in der Kirche und auch als Kirche. Wer will heute schon noch heilig werden? Heilige Männer und Frauen sind ja eher verdächtig geworden, auch weil es unheilig zuging in der Kirche. Das verschweigen manche gerne oder verdrängen es am laufenden Band, aber trotzdem auch die Frage, setzt das Ideale außer Kraft? Wir überfordern uns leicht, auch spirituell, wenn wir aus Heiligen Stars machen und Idole, Musterknaben und Powerfrauen, unerreichbar jedenfalls für den Durchschnittschristen. Und dazu haben wir Heilige oft gemacht. Und es sind eben nicht nur Terrakotta-Figuren oder irgendwelche Abziehbildchen. Wir haben aus Heiligen oft spirituelle Spitzensportler gemacht und aszetische Überflieger. Sie waren es nicht. Und deshalb müssen wir sie auch nicht kopieren. Es wären ohnehin nur schlechte Kopien, Fake. Vorbilder brauchen wir, ja. Auch Helden, auch wenn man heute Hero dazu sagt. Und jeder von uns hat seine oder ihre Lieblingsheiligen. Aber nicht, was an den Seitenaltären steht oder in den Seitenkapellen unserer Frömmigkeit sich abspielt, ist wichtig, sondern dass wir eine Mitte finden und eine Mitte haben. Und Jesus, der Christus, ist das Zentrum. Und Heilige sind eigentlich nur Botschafter und Botschafterinnen. Sie verweisen auf die Mitte. Es sind keine spirituellen Egomanen. Das besorgen wir. Es geht genau nicht um Perfektion an aller Heiligen. Es geht nicht um Makellosigkeit, um Reinheit. Ein Wort, das ich im Beichtstuhl schon gar nicht mehr hören kann. Es geht auch nicht um Absolutheit. Das sind alles moralische und moralisierende Kategorien. Es geht um Echtheit und um Ehrlichkeit. Und dazu gehört eben auch die Einsicht, ich bin ein Sünder, ich bin eine Sünderin, ich mache Fehler am laufenden Band und ich bleibe ein Sünder. Alles andere ist Überheblichkeit. Ich bin gerade nicht perfekt. Ich werde es nie sein, aber ich bin einer, der auf dem Weg ist. Ich bin eine, die auf dem Weg ist, unterwegs. Und mein Leben erzählt davon. Mein Leben erzählt davon, dass dieses Leben eine Pilgerreise ist, mit Trial and Error, auch im spirituellen Sinn. Und dass ich glaube, ich werde einmal ankommen. Und Gott wird dann all das ergänzen und vollenden, was in meinem Leben offen geblieben, was Fragment geblieben ist. Wenn wir vergöttern, wenn wir aufs Podest heben, verkitschen wir, stilisieren wir. Und da hatte ein Martin Luther recht und andere auch, Heiligen- und Reliquienkult ist oft abstoßend. Was ich manchmal geschickt bekomme an Berührungsreliquien und anderem Kitsch, ich werf's meistens gleich weg. Natürlich mit schlechtem Gewissen, sonst wäre ich nicht katholisch. Papst Franziskus hat im Oktober auf einer Konferenz unter dem Motto Heiligkeit heute gesagt, es geht nicht in erster Linie um Anstrengung oder Verzicht, O-Ton. Es ist keine geistliche Gymnastik, nein, es ist etwas anderes. Es ist vor allem die Erfahrung, von Gott geliebt zu werden, seine Liebe, sein Erbarmen frei zu empfangen. Und das ist nicht nur ein intellektueller Gedanke, dass uns das in Fleisch und Blut übergeht, lässt dann vielleicht auch manchmal Leben und auch kirchliches Leben ertragen. Franziskus, man wird nicht mit einem langen Gesicht ein Heiliger, Totengräbermiene, fromme Miene, aber ein langes Gesicht. Es brauche ein Herz, das freudig ist, offen für Hoffnung. Und er nannte damals als Beispiel Johannes Paul I., Albino Luciani, den er kürzlich selig gesprochen hat. Er hatte den Beinamen der lächelnde Papst, il Papa del Sorriso. Natürlich sind das bei Franziskus keine hochtheologischen Überlegungen, die er bietet, aber es sind einprägsame Bilder. Er nennt Heilige kostbare Perlen, die immer lebendig und aktuell sind, die nie ihren Wert verlieren. O-Ton, ihr Leben ist wie ein Katechismus in Bildern, eine Veranschaulichung der frohen Botschaft, die Jesus den Menschen gebracht hat. Und das ist doch etwas, was jeder und jede von uns auch kann, mindestens versuchen kann. Wieder und wieder und wieder. Und mir imponieren die schweren Sünder mehr, die wieder und wieder und wieder aufstehen, als die Superfrommen, die überall nur kommentieren. Echtheit, Ehrlichkeit, Authentizität, das wird nicht gemacht oder inszeniert. Das entsteht, weil Leben gelebt wird. Und dann geht eben auch manches daneben. Allerheiligen erzählt von geglückten Biografien, weil diese Lebensgeschichten überzeugend waren, unabhängig von einem Kanonisationsprozess im Vatikan. Lebensgeschichten, die überzeugend waren und sind, und deshalb schauen wir auf sie, auf die großen Heiligen, ja, aber auch auf die kleinen Menschen, die so unterschiedliche Akzente gesetzt, oft sehr, sehr unterschiedliche Wege gegangen sind. Heilige als gelebtes Evangelium. Sie erinnern, sie leuchten, sie mahnen natürlich auf, aber vor allem sie motivieren. Sie sind Zeugen dafür, dass Nachfolge gelingen und glücken kann. So sehr natürlich, dass die Kirche meint, das müssen wir öffentlich machen, regional, Seligsprechung oder universal. Heiligsprechung. Noch einmal, wir brauchen Vorbilder, aber eben Vorbilder, keine Idole. Heroenkult brauchen wir nicht. Das praktizieren wir täglich mit Facebook, wo wir uns dann gegenseitig liken und groß vorkommen. Allerheiligen ist sowas wie ein Erntedankfest der Kirche, ein herbstliches Ostern. Aber Wunden bleiben. Grenzen bleiben, Sünde bleibt bis ans Lebensende, auch bei Christen. Aber wer das annimmt, wer versöhnt damit lebt, hat gute Aussichten, dass geheilt wird, geheiligt wird und dass Auferstehung gelingt, Auferstehung in ein anderes Leben hinein, jetzt in ein glaubwürdiges Leben hinein, in dein zeugnishaftes Leben hinein, Auferstehung auch in ein religiös stressfreies Leben hinein. Nicht indem wir 100 Rosenkränze beten und 5 Kerzen anzünden. Das ist dieser von Luther zu Recht kritisierte Leistungsstress, Werkgerechtigkeit, Werkfrömmigkeit. Aufhören, zum Architekten der eigenen Perfektion zu werden, darauf kommt es an, denn das gefährdet uns auch als Christen. Die Sehnsucht und damit auch die Sucht nach Perfektion, nach Makellosigkeit, nach absoluter Zeugnishaftigkeit, die wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Es geht darum zu akzeptieren, uns damit zu versöhnen, dass wir begrenzte, sündige Menschen sind und bleiben. Und erst aus diesem Bewusstsein heraus kann es gelingen, zu integrieren, was schräg, was belastend, was abstoßend sein oder werden kann. Und so werden dann Potenziale freigesetzt, die es uns ermöglichen, nicht ständig um uns selber zu kreisen. Sonst hören wir die Seligpreisungen und sagen, nichts für mich, schaffe ich nie. Fangen wir heute an, wenigstens mit einer. Wo Vorbildlichkeit als moralische Keule eingesetzt wird, erdrückt sie und das stresst, auch religiös. Erlöste sind keine Menschen, die nur Askese betreiben, verkrampft und verklemmt oder mit zusammengebissenen Zähnen. Das sind ja Karikaturen von Frömmigkeit. Die Botschaft von Allerheiligen lautet gerade, du bist mehr als deine Begrenztheiten. Du kannst über dich hinaus wachsen und das heißt auch über deine Fehler und über deine Sünden. Die sind deswegen nicht ungeschehen gemacht. Du kannst hinauswachsen über deine Ungeduld, deine Verwundungen, deine Bitterkeit, deinen Zorn, deine Aggression. Und das können wir von Heiligen ablesen. Wohl nicht immer von den Biografien, die über sie geschrieben und verbreitet wurden. Kommunistische Biografien finden ja immer noch in diesem Stil statt. Das sollte mindestens in der Kirche überholt sein. Unvollkommene Menschen überlassen ihre Vollendung Gott. Und das ist vielleicht aus meiner Sicht die größte Glaubensleistung und auch eine Lebensleistung, mich nicht selber zu designern, sondern genau das vertrauensvoll Gott zu überlassen, mit dem, was mir das Leben und meine Bildung und Ausbildung gebracht hat. Die Heiligen sind sozusagen eine himmlische Straße des Ruhms, Walk of Fame, aber eben nicht am Hollywood Boulevard von Los Angeles. Menschen in der Gegenwart Gottes, obwohl sie klein und verkrampft und skrupulös und sündig waren, Menschen in der Gegenwart Gottes, das sind Heilige. Und ihnen hat Papst Franziskus ja auch ein eigenes apostolisches Schreiben gewidmet, 2018, Gaudete et Exultate. Und da spricht er genau von den Heiligen von nebenan. Eltern, Ordensfrauen. Und er spricht von den kleinen Gesten, auf die es ankommt. Und die können sehr konkret sein, wenn wir uns nicht verhärten und hineinreiten in Narrative, die unbeseitigbar sind. In manchen Würdigungen ist in den letzten Tagen der Name Crescentia Hummel aufgetaucht. Ich habe sie auch erwähnt. Sie war die ehemalige Haushälterin eines Onkels von Charlotte Neuland, verheiratete Charlotte Knobloch. Deren Eltern waren geschieden. Sie ist bei ihrer Oma aufgewachsen. Ihre Großmutter hat ihr Leben im KZ Theresienstadt geendet, wohin sie deportiert worden war. Crescentia Hummel hat das kleine Mädchen mitgenommen, an der Hand gepackt, in ihr Heimatdorf in Mittelfranken mitgenommen, die kleine Charlotte als ihre uneheliche Tochter ausgegeben. Ich kann mir vorstellen, wie da die Katholiken im Dorf geredet haben. Der Pfarrer wusste um die Identität. Und so hat Charlotte Knobloch Neuland den Krieg überlebt. Diese Crescentia Hummel, die 2002 verstorben ist, ist in einer Feierstunde im jüdischen Gemeindezentrum in München durch die Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern ausgezeichnet worden. Postmortem. Das ist für mich eine Heiligsprechung und das gibt es unter uns in anderen Situationen auch. Es gibt sie, die Heiligen mitten unter uns. Die Theologin Doris Reisinger hat vor wenigen Tagen in einem Artikel kritisiert, dass Heilig- und Seligsprechungen so wenig repräsentativ sind in der Kirche, dass Priester zwar nur 0,03% der Gläubigen ausmachen, dass aber hauptsächlich zölibatäre Männer heilig gesprochen wurden. In den letzten 120 Jahren sind fast 90% aller heilig gesprochenen Männer. Und die Kirche besteht ja bekanntlich zu über 99% aus ganz normalen Menschen. Es gibt da schon sehr merkwürdige, überholte Auffälligkeiten. Ja, der typische Heilige nach ihrer Statistik ist ein weißer europäischer Priester. Eine Feststellung, die auf manche wie ein Vorwurf wirkt, aber das ist es auch. Vielleicht ändert sich da was. Nehmen wir diesen Gedanken mit, und das ist jetzt eine Wiederholungsübung, Allerheiligen als Erntedankfest der Kirche. Da können dann auch neue Früchte dazukommen. Und Lebensgeschichten, die ein Katechismus aus Bildern geworden sind. Davon gibt es unter uns viel mehr, als irgendeine Selig- oder Heiligsprechungsprozedur leisten kann. Es gibt sie, die Heiligen von nebenan.